Willkommen zum Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
Morgen, Sophie.
Guten Morgen, Christoph.
Da müssen wir beide lachen, oder?
Ja, wie kann man da nicht lachen? Also wenn man nicht eh schon gute Laune hatte, spätestens jetzt hat man sie. Heidi, die Titelmelodie zur berühmten Verfilmung des Klassikers von Johanna Spyri war das. Jede und jeder kennt es, jeder ist damit aufgewachsen. Jeder kennt dieses Klischee der Schweiz. Die Alm, der Großvater, die Bergidylle, die heile Welt, die Kühe, die Milch von glücklichen Kühen. Der Rüttli-Schwur, die Basisdemokratie, die Kantone und ihr weltberühmter Käse, die malerischen Berge, das Alpenglühen, der Höhenrausch, die Neutralität, die Stabilität, der scheinbar ewige Friede.
Eine Welt, in der noch alles in Ordnung scheint. Du hattest es gesagt, eine agrarisch geprägte, bäuerlich verwurzelte Welt ist es, die in unseren Klischees auftaucht. Eine kleine, beschauliche Nation, die ihr Geld und ihren Wohlstand mit einer Mischung aus Milch und Schokolade verdient, mit Luxusuhren und Luxushotels, mit teuren Skipässen und Bratwürsten für sage und schreibe 8 Franken. Ein Land, das lange mit seinem strengen Bankgeheimnis reich geworden ist, das Steuerhinterziehern geholfen hat und das es mit der Geldwäsche nicht ganz so streng nahm.
Ja, ein Land, das scheinbar einfach Glück gehabt hat. Ein Land, das als erstes die Hand oben hatte, als der liebe Gott die Schönheit der Natur verteilte. Ein Land, das vollautomatisch und von ganz allein reich werden musste, weil es mitten im schönsten Teil der Alpen liegt. Weil die Routen zwischen Nord- und Südeuropa über sein Territorium führen und das nur die Hand an den Mauthäuschen aufhalten muss. Ein Liebling der Götter, ein Glücksfall, ein Land, mit dem wir uns gar nicht messen können oder messen müssen. Ein Land, das außerhalb der Konkurrenz läuft. Ein Land ohne Streiks oder Arbeitskämpfe, mit fabelhaften Löhnen und niedrigen Steuern.
Klischees, Klischees, Klischees waren das. Mit einigen dieser Klischees wollen wir heute aufräumen. Wir wollen heute einmal zeigen, dass wir uns als Deutsche mit diesem Land durchaus messen sollten und messen müssen vielleicht. Und dabei erkennen, dass dieses Land uns durch harte Arbeit, faires, aber maßvolles Sozialwesen und modernste Technologie in vielerlei Hinsicht den Rang abgelaufen hat. Ein Land, das vieles davon richtig macht, was wir falsch machen und von dem wir dringend lernen sollten.
Warum sprechen wir heute über dieses Land? Weil uns beiden immer wieder aufgefallen ist, wie abschätzig und wenig kenntnisreich viele Menschen in Deutschland von diesem Land sprechen. Wie wenig ihnen bewusst ist, wie viel wir in Deutschland von unserem einstmaligen Vorsprung verspielt haben. Wie hoch die kulturellen Mauern doch sind, obwohl dieses Land unmittelbar an unser eigenes grenzt. Weil wir einmal ganz genau hinschauen sollten, was diese Leute richtig machen, damit wir umso klarer erkennen, was wir falsch machen.
Genau, ein bisschen Landeskunde wollen wir heute betreiben, weil uns gerade in letzter Zeit, du sagtest es gerade, immer wieder aufgefallen ist, wie wenig dieses Land in unserer Debatte hier in Deutschland über Wirtschaftspolitik, Industriepolitik, Energiepolitik, Sozialpolitik, Steuerpolitik und Handelspolitik eine Rolle spielt. Schade finden wir das, denn wir könnten von diesem Land eine ganze Menge lernen. Und deswegen werfen wir heute einmal einen genaueren, man könnte auch sagen, ziemlich bewundernden Blick auf dieses Land.
Sie ahnen es natürlich schon, von welchem Land hier die Rede ist. Starten wir also in diese Folge. Auf geht's!
Willkommen zum Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
Unser Gast der Woche, ja, das ist dieses Mal die Schweiz. Doch bevor wir zur Schweiz kommen, werfen wir einen Blick auf die Wirtschaftslage in Deutschland. Hier 2 Ausschnitte aus der Tagesschau kurz vor Ostern.
Es wurde schon erwartet, heute verkündet es die Bundesregierung offiziell. Um die deutsche Wirtschaftsleistung steht es wesentlich schlechter als bisher angenommen. Mit nur noch 0,2% Wachstum rechnet die Ampel im laufenden Jahr. Wirtschaftsminister Habeck hatte die Zahlen bereits vor einer Woche bekannt gegeben. Die Lage sei dramatisch schlecht, sagte er. Und so könne Deutschland nicht weitermachen. Deutschland zählt noch immer zu Europas größten Volkswirtschaften, aber die deutsche Wirtschaft, die liegt kaum über dem Niveau von vor der Corona-Pandemie und tritt auf der Stelle. Das sagen die führenden Wirtschaftsinstitute. Die Wissenschaftler haben deshalb ihre Wachstumserwartungen für dieses Jahr drastisch gesenkt. Sie rechnen nur noch mit einem minimalen Plus von 0,1%. Im Herbst waren sie noch zuversichtlicher.
Es ist die schwerste Krise für die Baubranche seit Jahrzehnten, klagt Gerrit Michelfelder. Sein Unternehmen Town & Country House baut mit 120 Partnern deutschlandweit Ein- und Zweifamilienhäuser. Doch in den letzten Monaten sind die Verkäufe um bis zu 80% gesunken.
Wir haben eigentlich eine sehr ungünstige Gemengelage. Wir haben auf der einen Seite Fachkräftemangel, auf der anderen Seite haben wir anziehende Rohstoffpreise und teures Industriematerial und dann das Ganze verbunden mit einem sehr starken Zinsanstieg.
Neben der Baubranche stecken auch der Handel sowie die Automobil- und Chemieindustrie in der Krise. Das schlägt sich nun spürbarer auf die deutsche Wirtschaft nieder als noch vergangen.
Schlechte Zahlen und Maueraussichten für Deutschland also. Schauen wir uns im Kontrast dazu jetzt einmal die wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten der Schweiz an. Für das laufende Jahr rechnet auch die Schweiz nur mit einem unterdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum. Es soll bei 1,1% liegen. Das ist etwas weniger als das durchschnittliche Wachstum seit 1981, das lag bei 1,7%. Deutschland wuchs im selben Zeitraum im Schnitt um 1,84%, also ein bisschen mehr. Aber der eigentliche Unterschied zwischen den beiden Ländern liegt nicht beim Wachstum, sondern beim Wohlstand, denn hier gehen Zahlen beträchtlich auseinander. Das Bruttosozialprodukt pro Kopf liegt in der Schweiz bei $93.260, in Deutschland hingegen nur bei $48.717. Damit erwirtschaften die Schweizer pro Kopf rund doppelt so viel wie wir Deutschen. Wohlgemerkt, das sind statistische Durchschnittszahlen. Sie ergeben sich aus der Teilung des Bruttosozialprodukts durch die Anzahl der Einwohner, Kinder, Rentner und nicht arbeitende Menschen mitgerechnet. Mit diesem Wert liegt die Schweiz weltweit in der Spitzengruppe aller Länder. Weiter vorne liegen nur noch Monaco, Liechtenstein, Luxemburg, Bermuda und Irland, vor allem also kleinere und kleinste Staaten. Deutschland liegt ziemlich abgeschlagen auf Platz 19 hinter Belgien, Kanada und Israel.
Nun ist das Bruttosozialprodukt pro Kopf sicher nicht das Maß aller Dinge. Wichtig ist auch, wie gerecht oder ungerecht wirtschaftlicher Wohlstand innerhalb der Gesellschaft verteilt wird. Statistiker drücken die sogenannte Verteilungsgerechtigkeit mit dem Gini-Index aus. Je kleiner dieser Gini-Index ist, desto höher die Gleichheit. Je höher, desto geringer. Ein Gini-Wert von 0 bedeutet, dass alle Menschen in einer Gesellschaft gleich viel Geld besitzen und ein Wert von 100 heißt, dass alles Geld in der Hand eines einzelnen Menschen liegt. Das Interessante am Vergleich zwischen Deutschland und der Schweiz ist, dass sie beide, also beide Länder, ein sehr ähnliches Maß an Verteilungsgerechtigkeit aufweisen. Deutschland hat einen Gini-Index, errechnet von OECD und Weltbank, von 31,7, die Schweiz von 33,1. Diese beiden Länder liegen also nur 1,4 Punkte auseinander. Zum Vergleich, die USA, Gini 39,8, verteilen ihr Vermögen weitaus ungleicher. Südafrika, um ein extremes Beispiel zu nennen, weist einen Gini-Index von 63 auf, also noch viel ungerechter als die USA. Man kann also sagen, in Sachen Verteilungsgerechtigkeit liegen Deutschland und Schweiz eng beieinander. Man kann den Schweizern also nicht vorwerfen, dass sie ihre hohe Wertschöpfung in die Taschen einiger weniger stopfen würden und alle anderen leer ausgehen lassen würden. Wir müssen also schon tiefer graben, um genauer zu verstehen, warum die Schweizer eigentlich so reich sind.
Sie schaffen enorme Werte, obwohl die Natur es eigentlich schlecht mit ihnen meint. Denn so schön wie das Land ist, so wirtschaftlich ungünstig ist es beschaffen. Der YouTube-Kanal Economic Raven erklärt das besonders gut.
Switzerland, the country known for its obsession with precision and quality and a fabled knack for making chocolate and luxurious watches. While Swiss people don't flaunt their personal wealth, the country is often in the economic news as one of the richest in the world. And with one of the highest GDP per capita of over $80,000, there is more to Switzerland than luxury watch brands like Rolex and Richard Mille, and premium chocolate brands like Lindt and Toblerone. The country's geographical location is probably the worst in terms of factors contributing to economic success. It is often referred to as a landlocked country, which means it has no direct access to trade routes or sea. The country also has little in terms of natural resources like oil, gas, coal, and so on. The country also has a terrain unfit for building an inexpensive infrastructure. And the country also does not have any cheap labor to capitalize on. But how did Switzerland become so rich despite all of these disadvantages? It has something that is one of the most important factors when it comes to business and trade and anything that involves an exchange of money. It has trust. Whether it comes to the high-value services, or trains roaming in the high altitudes carrying tourists, or exports of pharmaceuticals and agricultural products, or its notorious banks protecting your hard-earned or not-so-hard-earned money, Switzerland offers trust like no other, making itself a financial powerhouse and earning itself a stellar reputation in international finance.
In der Schweiz liegen die Lebenshaltungskosten sehr hoch. Statistikbehörden errechnen Werte für den Vergleich der Kaufkraft, darunter die Kaufkraftparität. Nach Zahlen für 2022 liegen die Preise für vergleichbare Güter in der Schweiz etwa um 57% höher als im Durchschnitt der EU. Das heißt aber nicht, dass die Menschen verarmen, denn dafür liegen die Steuern teilweise sehr niedrig. Die einzelnen Kantone liefern sich gegenseitig einen heftigen Steuerwettbewerb. Firmen zahlen zum Beispiel im Niedrigsteuerkanton Zug nur 12% Steuern im Vergleich zu 30% in Deutschland, selbst das teure Zürich nimmt nur 20%. Für die Einkommenssteuer, also die Steuern der Menschen, nicht der Firmen, liegt der Satz im Kanton Zug bei 22%. Im Vergleich dazu steigt er in Deutschland je nach Einkommen auf über 45%. Die landesweite Mehrwertsteuer liegt bei 8,1%, in Deutschland bei 19%. Aber gleichen die niedrigen Steuern die hohen Lebenshaltungskosten aus? Das hängt davon ab, wen man fragt, aber unter dem Strich scheint es so zu sein. Hohe Kosten, niedrige Steuern, das bedeutet auch, das Geld zirkuliert mehr durch die Privatwirtschaft als durch die Hände des Staats. Das scheint dem ganzen Land gut zu bekommen.
Woher stammt dann dieser hohe Wohlstand? Eben nicht allein aus den Branchen, die einem sofort einfallen, wenn man an die Klischees, wir sprachen über sie, denkt. Der größte Wirtschaftssektor der Schweiz ist der Dienstleistungssektor mit Banken und Versicherungen, mit dem Tourismus, mit dem Groß- und Detailhandel, mit der öffentlichen Verwaltung und den Sozialversicherungen. Wichtig für die Schweizer Wirtschaft ist außerdem der Industriesektor mit den Maschinenbauern, der Elektroindustrie, der Metallindustrie, der chemischen Industrie, der pharmazeutischen Industrie, der Medizintechnik, Nahrungsmittelindustrie und Uhrenindustrie. Der kleinste Wirtschaftssektor ist die Landwirtschaft. Wenn wir also zu Beginn die muhenden Kühe und Heidi gehört haben, dann ist das wirklich eine Reminiszenz an die Vergangenheit. Das hat mit der wirtschaftlichen Realität der Schweiz heute fast gar nichts mehr zu tun, entgegen des Klischees. Gemäß des Schweizerischen Bundesamtes für Statistik zählte man im Jahre 2020 in der Schweiz über 590.000 marktwirtschaftlich tätige Unternehmen. Rund 3/4 dieser Unternehmen sind im Dienstleistungssektor tätig. Und über 99% aller Unternehmen in der Schweiz sind kleine und mittlere Unternehmen, also KMUs. Dazu werden gezählt Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitenden. Davon sind 87% sogenannte Mikrounternehmen, also Unternehmen mit weniger als 10 Mitarbeitenden. 2/3 der Beschäftigten der Schweiz arbeiten in KMU, 1/3 in Großunternehmen.
Und das bedeutet unter dem Strich, die Schweiz ist ein Land der Unternehmerinnen und Unternehmer. Unternehmerische Initiative genießt dort großen Respekt und greift tief in alle Teile des öffentlichen Lebens ein. Und die Unternehmen spezialisieren sich vor allem auf Veredelung, was man zwangsläufig tun muss, wenn man keine eigenen Rohstoffe besitzt, Bergmassive im Weg herumstehen hat und es keinen Zugang zum Meer gibt. Hören wir dazu noch einmal Economic Raven.
Switzerland is a post-industrial, highly service-driven, free-market capitalist economy. Termed as one of the most expensive countries in the world, the country also ranks on the very top of the quality of life index. Knowing how to use their resources well and being aware of their disadvantages, Swiss understand their economic success is tied to the value-added services. That pushes them to focus more on creating high-skilled labor and investment in their people. This creates a culture of industriousness, and companies like Nestle, ABB, Novartis, Roche, Euler, Schindler, Swatch, and so on are proof of it. Investing in the education system and research programs is of prime importance. Switzerland is one of the top countries that invest most in the R&D. It also holds the most number of patents per capita. With one of the highest average national IQ of 102, the country produced 27 Nobel Prize winners, which are also one of the highest per capita.
Die Schweiz als ein Veredler lebt vom Wissen der Menschen. Und das weiß sie. Ihre Schulen und Hochschulen genießen Weltruhm. Mit der ETH, der Technischen Hochschule von Zürich, verfügt das Land, anders als die meisten europäischen Staaten, über eine Universität, die sich mit dem MIT oder Stanford messen kann. Aus dieser Kultur des Wissens entsteht eine hohe Akzeptanz für Technik, für Technologie und für technischen Fortschritt. Gepaart mit dem Wunsch, Dinge gelingen zu lassen und der tief verwurzelten Unternehmenskultur, ergänzt um klugen und konservativen Umgang mit Geld und Staatsfinanzen, entsteht eine Kultur, die weitaus leistungsfähiger und leistungsbewusster ist als unsere. Die Menschen in der Schweiz sind außerdem glücklicher. Das zeigen viele internationale Studien. Zürich ist nach vielen Messungen weltweit die Metropole mit den glücklichsten Menschen. Dort, also in Zürich und in vielen anderen Städten der Schweiz, herrscht eine Kultur des Zupackens, der Tatkraft, eine Kultur der Zuversicht und der Ermöglichung.
Ja, die Schweiz bringt Erstaunliches zu Wege, obwohl sie nur 8,9 Millionen Einwohner hat und damit rund die Hälfte der Einwohner Nordrhein-Westfalens aufbringt. Ein vergleichsweise kleiner Staat, der gewaltige unternehmerische Erfolge zustande bringt. Man muss sich nur mal die Liste der größten Unternehmen auf der Zunge zergehen lassen. Alles Unternehmen von Weltrang. Nestlé, Roche, Novartis, UBS, ABB, Zürichversicherung, Glencore. Aber wie gesagt, es sind vor allem die vielen Mittelständler, die den Löwenanteil der Wirtschaftsleistung ausmachen. Übrigens, die Schweiz ist nach Fläche nur ein bisschen größer als Baden-Württemberg und misst etwas mehr als die Hälfte Bayerns. Apropos Bayern, auch dieser Vergleich ist interessant. Bayern ist nach Fläche fast doppelt so groß wie die Schweiz und misst etwa 50% mehr Einwohner. Im Vergleich zu Bayern sieht die Schweiz also klein aus. Umgekehrt ist das Verhältnis aber bei der Wirtschaftsleistung. Bayern ist das erfolgreichste Bundesland der Bundesrepublik und kommt auf 666 Milliarden Dollar BIP. Die Schweiz hingegen kommt auf ein BIP von 818 Milliarden Dollar. Rund 150 Milliarden Dollar mehr also, obwohl das Land viel kleiner ist. Erstaunlich, oder? Kurzum, die Schweiz ist wirtschaftlich viel erfolgreicher als das erfolgreichste deutsche Bundesland. Und das sollte uns zu denken geben.
Natürlich wollen wir nicht in Abrede stellen, dass die Schweiz in der Vergangenheit und vielleicht auch noch in der Gegenwart Zufluchtsort für Steuerflüchtlinge aus aller Welt ist, dass manche grauen Gelder, vielleicht auch schwarzen Gelder in das Land hineinfließen. Aber wenn man sich nur kapriziert auf diese Deutung der schweizerischen Volkswirtschaft, dann entgeht einem der wahre Erfolg, der dahinter steckt und auch die Vorbildfunktion, die dieses Land für Deutschland haben kann. Apropos Vorbildfunktion, interessant ist auch die Entwicklung des Franken gegenüber dem Euro.
The country's currency has also steadily strengthened, rising in value against the euro to reach parity in 2022. And while the US dollar strengthened against many major currencies in 2022, the Swiss franc held steady amid volatility in Europe. That's largely due to its status as a safe haven currency or defensive asset. The Swiss franc is heavily backed by large reserves of gold, bonds and financial assets, which helped the Swiss National Bank ensure the country's stability during times of volatility.
Das, was wir gerade gehört haben, war CNBC bei dem Versuch, in einer Reportage aufzuarbeiten und zu erklären, warum es eigentlich dazu kommt, dass die Schweiz, anders als viele andere Länder auf der Welt, fast keine Inflation hat zurzeit.
Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
Ich nehme mit, die Wirtschaftswachstumsprognose für Deutschland liegt unter dem historischen Durchschnitt seit 1981. Die Schweiz hat ein ähnlich starkes Wachstum wie wir, aber einen wesentlich höheren Pro-Kopf-Wohlstand. Trotz ihrer im Vergleich kleinen Bevölkerung und Fläche übertrifft die Schweiz in ihrer wirtschaftlichen Leistung sogar das erfolgreichste deutsche Bundesland. Das hatten wir gehört. Das zeigt, wie stark die Wirtschaft der Schweiz ist. Und ich nehme mit, der Wohlstand der Schweiz kommt nicht nur aus offensichtlichen Branchen, sondern auch aus dem Dienstleistungssektor der Industrie und einer starken Unternehmerkultur.
Und ich nehme drei Punkte mit. Erstens, es gibt mittlerweile einen beträchtlichen Wohlstandsunterschied zwischen Deutschland und der Schweiz. Er beträgt etwa das Doppelte, gemessen in BIP pro Kopf. Und diese Größenordnung, das Doppelte, lässt sich nicht einfach negieren oder wegreden. Zweitens, erwirtschaftet wird dieser Wohlstandsunterschied mit etwa der gleichen Verteilungsgerechtigkeit wie in Deutschland. Im Vergleich mit den USA kann man als Gegenargument immer anführen, dass die Amerikaner ihren Wohlstand ungerechter verteilen als die Deutschen. Im Vergleich mit der Schweiz aber zieht dieser Hinweis nicht, da der Unterschied in der Verteilungsgerechtigkeit nicht besonders groß ist. Und drittens, die Schweizer erwirtschaften ihren großen Wohlstand nicht mehr durch das Anlocken von Schwarzgeldern mit einem löchrigen Bankgeheimnis, mit dem Wegschauen. in die andere Richtung, sondern tatsächlich mit mittelständischer Wirtschaftsleistung, mit Großindustrie, mit Marken, die auf der ganzen Welt Rang und Klang haben. Übrigens, auch das ist der Betrachtung wert. Der schweizerische Steuerwettbewerb erweist sich als überaus produktiv, selbst wenn er auf kleinstem Raum stattfindet. So zum Beispiel im ziemlich massiven Steuerwettbewerb zwischen Zug und Zürich, nur 20 S-Bahn-Minuten voneinander entfernt. Der Niedrigsteuerkanton Zug hat Zürich Konkurrenz gemacht, aber nicht in den Ruin getrieben. Zürich erhebt deutlich höhere Steuern und hat tatsächlich Steuerbürgerinnen und Bürger und Unternehmen, die diese Steuern gerne bezahlen, weil sie eben dort wohnen möchten und nicht im viel kleineren Zug. Also auch hier könnte sich für die Deutschen lohnen, darüber nachzudenken, ob sie ihre Abneigung gegen innerstaatlichen Steuerwettbewerb nicht langsam einmal überprüfen und vielleicht sogar zu den Akten legen möchten. Denn Steuerwettbewerb kann einen Staat effizienter machen, er kann Wettbewerb anheizen und er kann wiederum unternehmerische Talente wecken. Und das war's mit dem High Podcast für diese Woche. Wir danken fürs Zuhören und hören uns wieder am kommenden Dienstag um...
Wie immer dienstags um 5.55 Uhr. Tschüss!
Das war der High-Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast@high.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.